Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor-Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Büse in Frankfurt.
In unserem Präsenztraining Rechtssicherer Umgang mit dem Betriebsrat erfahren Sie, wie Sie als Arbeitgeber professionell, rechtssicher und zugleich strategisch geschickt mit dem Betriebsrat zusammenarbeiten. Wir geben Ihnen konkrete Werkzeuge an die Hand, wie Sie Verhandlungen mit dem Betriebsrat souverän führen, Spielräume effektiv nutzen und typische Fallstricke vermeiden. Unsere Trainerin zeigt Ihnen, wie Sie auch in komplexen Konstellationen den Überblick behalten und mit dem Betriebsrat zu tragfähigen Ergebnissen kommen. Weitere Infos in den Shownotes.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Wir widmen uns heute einmal dem Schadensersatz nach DSGVO-Verstoß durch den Arbeitgeber. Grundlage dieser Folge ist ein Fall, den das BAG am 8. Mai entschieden hat. In diesem Urteil wurde festgestellt, dass dem Arbeitnehmer gegen den Arbeitgeber ein Anspruch auf Schadensersatz auch dann zustehen kann, wenn personenbezogene Daten, ich sag mal in Anführungszeichen, nur innerhalb eines Konzerns weitergegeben werden. Grund genug, uns einmal mit den Grundlagen des Datenschutzes auseinanderzusetzen. Lieber Dr. Lellay, in unserem Ausgangsfall wollte ein Unternehmen Echtdaten nutzen, um eine Software zu testen. Welchen Sachverhalt haben wir hier zugrunde gelegt?
Das ist der, Herr Krabbel, das ist der berühmte Workday-Fall, so wird er ja auch genannt, Workday. Unsere Hörerinnen und Hörer werden das kennen, eins der beliebten Personalmanagement-Systeme, die in gerade Unternehmen mit internationaler Verflechtung eingesetzt werden. Das ist auch ein super System aus Personalsicht. Die haben sich da echt Gedanken gemacht. Das ist auch deswegen sicherlich auch in der Praxis mittlerweile so weit verbreitet. Aber hier gab es eben diesen Fall, das ist ja auch ein paar Jahre zurück, als man das noch testen wollte, gerade in so einem internationalen Zusammenhang. Und das Ziel dieser Tests ist ja immer das Gleiche, nämlich die Verbesserung dieser Arbeitsprozesse, die Software letztendlich dann abarbeiten soll. Und dann wurde das innerhalb des Konzerns auch weitergegeben. Das ist aus der Workday-Sicht auch das einzig Wichtige und Richtige, weil wenn man das nicht im Konzern weitergeben kann, dann ist das Workday an sich witzlos. Aber datenschutzrechtlich liegen die Dinge eben einfach mal anders. Und der betroffene Mitarbeiter wurde über diese Weitergabe seiner Daten nicht informiert und hatte natürlich auch nicht eingewilligt. Und das ist dann die Konstellation, die hier vor Gericht kam.
Ja, Sie haben es schon angedeutet, das Ganze liegt ein paar Jahre zurück. Und das wiederum ist klassischerweise darauf zurückzuführen, dass es eine Vorinstanz gibt, dass das BAG entschieden hat, nachdem der EuGH nochmal etwas dazu gesagt hat. Aber was ist da genau passiert? Wie hat die Vorinstanz entschieden? Was hat der EuGH gesagt? Und was dann schließlich das BAG?
Ja, der Fall ist tatsächlich, das ist ja, wenn ich das nochmal so sagen darf, Herr Krabbel, in der Praxis, man liest das ja dann immer so und denkt sich, wow, toll, das ist da so mit den vielen Gerichten. In der Praxis ist das natürlich für das beteiligte Unternehmen ein Albtraum, ja, weil die ja jahrelang nicht wussten, wo sie dran waren. Das heißt, man geht hier durch den Instanzenzug, wie Sie es schon richtig gesagt haben, bis zum EuGH. Also da ist ja zumindest in der Europäischen Union nicht mehr drin, ja, ein Instanzenzug. Das Ganze fing an in Baden-Württemberg, die Vorinstanz des BAG, LAG Baden-Württemberg, die hatte noch gesagt, nein, kein Schadenersatzanspruch. Und BAG sagte dann, naja gut, also wir sind uns nicht so sicher, wir müssen es dem EuGH vorlegen, in den berühmten Vorlageverfahren. Und dann nach der Stellungnahme des EuGH kam das zurück nach Erfurt zum BAG. Und das BAG sagte dann unter Zugrundelegung der EuGH-Rechtsprechung, hier gibt es einen immateriellen Schadenersatz, allerdings nur 200 Euro. Kläger hatte ursprünglich 3000 Euro gefordert. Und entscheidend war eben die unrechtmäßige Weitergabe der Daten. Die begründet als schon diesen Schadenersatzanspruch und ein konkreter Nachteil, der muss eben nicht nachgewiesen werden.
Ja, dann lassen wir mal die Summe von 200 Euro außen vor. Ist denn das Ergebnis trotzdem nachvollziehbar und würde sagen aus Arbeitgebersicht so auch richtig?
Ja, das ist, Herr Krabbel, eine gut gestellte Frage. Die Frage ist ja immer, wie weit ist man? Findet man Entscheidungen, die gegen einen ergehen, dann richtig? Man kann ja immer sagen, zumindest findet man sie dann nachvollziehbar. Ich denke, es ist aber schon richtig ausgeurteilt. Die Rechtsprechung, die hat sich ja eindeutig positioniert. Der EuGH hält die Schwelle für den Schadenersatzanspruch, das ist ja in dem Artikel 82 DSGVO geregelt, bewusst niedrig. Das ist aus Arbeitgebersicht sicherlich hart, aber, und das muss man ja offen sagen, die Schadenersatzsummen, die da ausgeurteilt werden, die sind ja sehr überschaubar. Das ist ja fast wie so ein Verwaltungsverfahren. Warngeld und auch die bösen Unkenrufe, die ja immer gekommen sind, wo man gesagt hat, oh, das wird jetzt demnächst da hochgesetzt, da werden die richtig Ärger bekommen, die Arbeitgeber. Das ist ja noch nicht geschehen, das kann natürlich passieren, aber insgesamt denke ich, ist es schon eine Rechtsprechung, die man handhaben kann aus Arbeitgebersicht.
Ja, und auf der Hand liegt eigentlich die folgende Frage, welche Regelungsmöglichkeiten hat man denn mit einer Betriebsvereinbarung, beziehungsweise wo sind ganz allgemein die Grenzen?
Ja, die Grenzen, und das ist ein anderer problematischer Punkt, muss man sagen, in diesem Zusammenhang immer, weil ja früher und bis vor kurzem, bis vor einiger Zeit, war ja die der Königsweg immer dieses Abschließen der Betriebsvereinbarung, um auch da datenschutzrechtlich sich auf die sichere Seite zu begeben. Und man kann das ja auch nachlesen im Artikel 88 DSGVO und dann eben mit dem Verweis auf Paragraph 26 BDSG. Aber die Schwierigkeit besteht jetzt ja vor allen Dingen darin, dass es Gerichte in Deutschland gibt, und ich glaube, mittlerweile ist das schon fast die herrschende Meinung, die sagen, dass dieser Paragraph 26 BDSG nicht richtig ist, beziehungsweise europarechtswidrig ist. Das wäre schwierig, weil man ja dann auch mit den Betriebsvereinbarungen auf einmal Schwierigkeiten hat. Ich verfolge das immer auch so in der Fachliteratur, und ich bin ganz offen, sage, bisher gibt es da keine richtige Lösung dazu. Aber was man auf jeden Fall natürlich machen kann, man kann mit den entsprechenden Einwilligungstatbeständen arbeiten, und die Transparenz- und Informationspflicht nach der DSGVO, die kann man natürlich auch erfüllen. Da braucht man also keine Betriebsvereinbarung dafür. Aber hier bleiben sicher Fragezeichen zurück.
Dann lassen Sie uns für alle, die nicht so sehr im Thema sind, einmal kurz das Verhältnis vielleicht klären. Wir haben einerseits die DSGVO und andererseits das BDSG. Wie stehen die zueinander?
Ja, die DSGVO ist das Datenschutzgrundgesetz, hätte ich jetzt fast gesagt. Ich bin ja kein Verfassungsrechtler, deswegen darf ich diesen Begriff hier mal so nennen. Die Grundgesetz des Datenschutzes ist die DSGVO. Also eine europäische Verordnung, und damit hat die europäische Verordnung auch in Deutschland hier bei uns Gesetzeskraft. Und das BDSG, was ja Jahre und Jahrzehnte lang das Herzstück des Datenschutzes in Deutschland war, das hat jetzt nur noch in Anführungszeichen eine Nebenrolle, denn nur das BDSG darf nur noch regeln die Dinge, die die DSGVO eben nicht regelt, wo es bestimmte Öffnungsklauseln gibt. Also im Zweifel hat die DSGVO immer Vorrang. Das heißt also, unsere Hörerinnen und Hörer, die wissen das ja auch, wenn ich datenschutzrechtlich arbeite, im Beschäftigten-Datenschutz arbeite, dann muss ich mir immer die DSGVO anschauen, dann auch das BDSG, aber das DSGVO, das ist also das ganz Entscheidende.
Gut, nachdem wir das geklärt haben, machen wir es vielleicht noch ein bisschen komplizierter, vielleicht auch ein bisschen einfacher, zumindest soll es einfacher werden. Im vergangenen Jahr ist mit dem Ampel-Aus auch das Beschäftigten-Datengesetz gescheitert. Darüber hatten wir ja schon gesprochen. Was für Rechtsunsicherheit sorgte? Wie ist denn hier der Stand, und ist das Scheitern tatsächlich so dramatisch? Also gibt es wirklich diese Rechtsunsicherheit, wie immer behauptet?
Ja, die Rechtsunsicherheit, Herr Krabbel, ich stehe auf dem Standpunkt, wir brauchen ein Beschäftigten-Datengesetz nicht, und wir brauchen auch kein Beschäftigten-Datenschutzgesetz. Wir haben ausreichende Bestimmungen, wir haben die DSGVO, wir haben das BDSG, da braucht es nicht mehr gesetzliche Bestimmungen. Es ist ja sogar so, dass mittlerweile die Diskussion geführt wird, auch auf europäischer Ebene, ob die DSGVO nicht auch entschlackt und reformiert werden muss. Also da wäre aus meiner Sicht ein neues Gesetz zum Arbeitnehmerdatenschutz sicherlich das falsche Signal. Aber es gab ja diese Diskussion 2024, dann mit dem Ende der Regierung Scholz, also der Ampelkoalition, ist das auch vom Tisch. Also dramatisch finde ich das ehrlich gesagt nicht. Ich gucke mir immer wieder nur an, wie lange dieses Thema uns ja schon begleitet. Ich habe mir das nochmal hier auch vor Augen geführt im Jahr 2007. Da war der Herr Scholz noch der Minister für Arbeit und Soziales unter Bundeskanzlerin Angela Merkel. Da wurde über das Beschäftigtendatenschutzgesetz schon diskutiert, ohne Ergebnis bis heute. Man kann also sagen, 18 Jahre, die verfliegen im Arbeitsrecht offensichtlich wie ein Tag.
Ja, das ist vielleicht ein großes Indiz dafür, dass da vielleicht nichts kommt. Sie wünschen sich das auch dennoch. Es gibt ja einen Entwurf. Was sieht dieser derzeitige Entwurf vor, und wann oder ist überhaupt mit einer Umsetzung dann noch zu rechnen?
Ja, der derzeitige Entwurf, wenn ich das richtig mir gemerkt habe, jetzt sind wir wieder so ein bisschen im Verfassungsrecht, da muss ich mir immer einen kleinen Vorbehalt machen meiner Kompetenz. Ja, da gibt es ja diesen Grundsatz der Diskontinuität, nicht? Das heißt also, das Ganze müsste wirklich im Gesetz Gesetzgebungsverfahren komplett neu aufgesetzt werden. Und wenn ich das richtig verstanden habe, im aktuellen Koalitionsvertrag, der ja jetzt Herrn Merz als Bundeskanzler eingesetzt hat, in Anführungszeichen, also daraufhin ist er ja nun gewählt worden, da gibt es gar keine explizite Erwähnung eines Beschäftigtendatengesetzes oder Beschäftigtendatenschutzgesetzes mehr. Da sucht man also auf diesen 144 Seiten des Koalitionsvertrags vergeblich. Also ich glaube, dass da erstmal gar nichts mehr kommt. Das ist erstmal vom Tisch. Und wir sehen uns wieder in 4 Jahren, nicht? Wenn die Wahlperiode zu Ende ist. Und naja, wie gesagt, Jahre verfliegen im Arbeitsrecht ja wie ein Tag.
Dann sind wir gespannt, wer verantwortlich sein wird. Ich würde zur Abrundung vielleicht trotzdem noch die Frage stellen, dieses Beschäftigtendatengesetz, Datenschutzgesetz, wie auch immer man es nennen mag, in welchem Verhältnis stünde das dann zu den altbekannten DSGVO und BDSG?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Die kann man sich ja auch vor allen Dingen aus der Praxis stellen. Das wäre... Ich sage das jetzt mal mit diesem juristischen Fachwort, das Lex Specialis gegenüber den beiden anderen großen Regelungsmaterien, DSGVO und BDSG. Es würde sich also wirklich nur auf diesen ganz speziellen und auch natürlich furchtbar wichtigen Bereich des Beschäftigtendatenschutzes beziehen. Das Verhältnis zum BDSG müsste man da nochmal schauen. Das Verhältnis zur DSGVO wäre auf jeden Fall klar. Die DSGVO hat ja Vorrang, aber das kann ich ja gesetzgeberisch so zuschneiden, dass ich also genau in diese Lücke reingehe und dann für diesen konkreten Bereich Beschäftigtendatenschutzgesetz, also in erster Linie auch dieses Gesetz nur anwendbar habe.
Dann kommen wir zurück zur Praxis, zur jetzigen Praxis. Wie wichtig ist denn ein Datenschutzbeauftragter im Unternehmen? Wer ist einerseits dafür geeignet und welche Aufgaben übernimmt dieser Mensch?
Ja, ich bin noch in dem Sinne von der alten Schule und sage, der Datenschutzbeauftragte im Unternehmen ist wichtig. Warum sage ich hier alte Schule? Weil das ja mittlerweile auch in Zweifel gezogen wird. Nicht? Da wird ja solche Sachen, wenn er gesagt, naja, das muss mit dem Schwellenwert, das brauchen an sich weniger von diesen Datenschutzbeauftragten. Ich glaube das nicht. Ich glaube, der ist ein Compliance-Wächter für den Bereich Datenschutz im Unternehmen. Bei weitem nicht nur den Beschäftigtendatenschutz natürlich, aber das ist ein wichtiger Bereich. Wer kann das machen? Also erstmal können das Externe machen. Das machen ja auch viele Unternehmen, um so ein paar Dinge vielleicht außen vor zu haben, auf die wir gleich nochmal kommen werden. Aber es können natürlich auch interne Mitarbeiter machen, typischerweise Menschen, die sich auch mit Rechtsthemen auskennen, die zum Beispiel in der Rechtsabteilung arbeiten oder die auch in der Personalabteilung arbeiten. Und was macht der Datenschutzbeauftragte? Der überwacht natürlich die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen, also DSGVO und BDSG. Der schult aber auch Mitarbeiter, der ist Kontaktstelle zu den Aufsichtsbehörden und so weiter und so weiter. Es gibt also eine ganze Menge von Aufgaben, die aus diesem Bereich Datenschutz hier hochkommen.
Ja, und alles Weitere könnte man sagen, findet man im Gesetz. Was ist denn die Grundlage für eine Bestellung? Welche Arbeitgeber sind eigentlich verpflichtet, hier tätig zu werden? Sie haben schon den Schwellenwert angesprochen.
Ja, der Schwellenwert ist ja auch dieses etwas deutsche Prinzip, nämlich die mindestens 20 Personen, die mit der automatisierten Datenverarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind, die lösen die Pflicht aus. Das steht in den Paragraphen 38 BDSG drin. Und böse Zungen behaupten ja auch, dass die Regelung des Datenschutzbeauftragten, die sich übrigens auch in der DSGVO wiederfindet, die wäre ja nur auf deutschem Betreiben da reingekommen, nicht? Also das ist sozusagen in dieser Lesart ein deutsches Steckenpferd, der betriebliche Datenschutzbeauftragte. Aber er ist eben eine Institution, die wir schon lange haben und die sich im Ergebnis sicherlich auch bewährt hat.
Ja, und auch ein deutsches Steckenpferd ist sicherlich die besondere Stellung dieses Datenschutzbeauftragten innerhalb des Unternehmens. Was gibt es da zu sagen in Sachen Weisungsrecht und welche Besonderheiten gelten beim Kündigungsschutz?
Diese Umstände des Datenschutzbeauftragten und diese Rahmenbedingungen, die sind auch immer wieder Auslöser für die Kritik, nicht? Weil ich meine, dass der Datenschutzbeauftragte weisungsfrei arbeiten soll, das ist klar, das steht auch in DSGVO drin, nicht in Artikel 38 Absatz 3 DSGVO, und der darf auch nicht benachteiligt werden aufgrund seiner Tätigkeit. Da gibt es dann im Paragraphen, da geht man immer zwischen der DSGVO und dem BDSG hin und her, im Paragraphen 38 jetzt BDSG Regelungen dazu, besonderer Kündigungsschutz, das ähnelt ein bisschen dem Betriebsrat, nicht ganz, aber ein bisschen ähnlich ist das. Und im Ergebnis geht es natürlich darum, immer den Schutz dieser Person sicherzustellen, dass sie nicht Nachteile erleidet wegen der Tätigkeit.
Ja, und hat diese Person eigentlich dann das Problem, für datenschutzrechtliche Vorschriften oder gegen den Verstoß gegen diese Vorschriften zu haften?
Das ist sicherlich ein Thema, was auch immer wieder ein Ansatzpunkt ist, auch bei den Datenschutzbeauftragten. Fakt ist aber ja, dass die DSGVO eine klare Regelung für die Verantwortlichkeit trifft. Die regelt nämlich die Verantwortlichkeit der verantwortlichen Stelle. Das kann man nachlesen, Artikel 4 Nummer 7 DSGVO, und das ist regelmäßig das Unternehmen, also die Arbeitgeberin. Das sind also auch die Adressaten dann zum Beispiel von Bußgeldern, Artikel 83 DSGVO und so weiter und so weiter. Natürlich kann man auch als Mitarbeiter, Stichwort Datenschutzbeauftragter, aber auch als sonstiger Mitarbeiter für Datenschutzverstöße haften, zum Beispiel bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Allerdings, und das muss man eben sehen, gibt es ja hier auch die Grundsätze der Arbeitnehmerhaftung. Das heißt also, hier gibt es eine Haftungsprivilegierung. Interessanterweise ist das übrigens auch einer der Gründe, warum viele Unternehmen das Datenschutz, den Datenschutz, die Datenschutzfunktion outsourcen, auslagern an externe Dienstleister. Das kann ja auch was mit einer Haftung zu tun haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja dann eine gewisse Risikominimierung. Ganz herzlichen Dank für diese Folge, lieber Dr. Lelei. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, ciao, ciao.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem White Paper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.